Hallo und willkommen im Podcast der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen. Hier ist die Transformation im Dialog. Wir unterhalten uns mit ExpertInnen rund um das Thema Nachhaltigkeit und Transformationsprozesse. Schön, dass Sie hier sind und jetzt hören wir mal, was wirkt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Julia Twachtmann und ich bin Netzwerkmanagerin bei der DG Hoch N. Auch in dieser Folge werden wir noch einmal auf das Forschungsprojekt Hoch N zurückblicken. Insbesondere möchten wir auf das Thema nachhaltiger Hochschulbetrieb blicken. Dafür habe ich auch heute eine wunderbar kompetenten Gast bei mir. Das ist Ulrike Bobeck. Sie ist Umweltkoordinatorin an der Hochschule Zittau-Görlitz und war damals auch Mitarbeiterin bei Hoch N und ist ebenfalls Co-Autorin im Sammelband zum Hoch N-Projekt. Genau. Und damit möchte ich das Wort auch schon an dich übergeben. Schön, dass du da bist, Ulrike. Möchtest du noch zusätzlich etwas kurz über dich erzählen oder habe ich sogar etwas vergessen?
Ja, hallo Julia. Erstmal vielen Dank für die Einladung in diesem Podcast. Das ist ein total spannendes Gefühl, selbst mal die Interviewpartnerin zu sein und nicht die interessierte Zuhörerin. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht sage ich noch zwei, drei Sätze zu meinem Hintergrund. Ich bin von Hause aus Biotechnologin, habe an der Hochschule Zittau-Görlitz und später am Internationalen Hochschulinstitut Zittau studiert und war kurze Zeit in der Wirtschaft tätig und bin dann für das Projekt Hoch N an die HSZG zurückgekehrt. Und nach dem Projektende, also in 2020, durfte ich dann die Stelle der Umweltkoordinatorin an unserer Hochschule übernehmen. Und neu hinzugekommen ist, dass wir derzeit ein Hochschulgesundheitsmanagement an der HSZG etablieren. Und hier bin ich seit Beginn des Jahres Mitarbeiterin und bin somit jetzt für die Themen Gesundheit, Umwelt und Nachhaltigkeit zuständig. Und das lässt sich natürlich gerade bei der Umsetzung von Maßnahmen hervorragend miteinander verknüpfen.
Großartig, da bin ich schon sehr gespannt auf das Eintauchen in unser Gespräch. Und wir schauen uns ja heute noch einmal das Thema des nachhaltigen Hochschulbetriebes an. Und wenn ich das jetzt mal laienhaft zusammenfasse, dann schauen wir uns an, wie Ressourcen effizient eingesetzt werden können und wie wir nach und nach dahin shiften können, dass wir unsere Ressourcen aus nachhaltigeren Quellen beziehen. So jetzt mal in meinen Worten und da möchte ich deine Perspektive gerne zu einladen. Was umfasst denn der Begriff nachhaltiger Hochschulbetrieb und worüber sprechen wir, wenn wir über den nachhaltigen Hochschulbetrieb reden?
Also du hast das schon gut eingegrenzt. Es geht im nachhaltigen Hochschulbetrieb eben um den effizienten Umgang mit Ressourcen, zum Beispiel gerade im Bereich Energie, Wärmeversorgung oder wenn wir im Bereich sind Einsatz von Wasser, Mobilität, Abfall. Aber es geht eben auch um den Blick für gesellschaftliche Verantwortung, zum Beispiel wenn wir im Bereich Beschaffung nicht nur die ökologischen, sondern auch die sozialen Aspekte von Produkten oder Dienstleistungen beachten. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, zunächst in einem Bereich, in dem man wirken will, erstmal genau abzugrenzen, weil man eben sonst besonders am Anfang sich schnell verzettelt. Und dann sollten aber in einem nächsten Schritt die Schnittstellen in andere Bereiche identifiziert und auch genutzt werden, damit eben keine Insellösungen entstehen und man am Ende doch diese gesamtinstitutionelle Nachhaltigkeit eben adressiert hat. Also wenn ich von Nachhaltigkeit spreche, dann meine ich immer ökologisch vertretbar, sozial gerecht und wirtschaftlich sinnvoll. Und ich würde das gerne mal an einem Beispiel verdeutlichen. Wir bearbeiten unsere betrieblichen Prozesse in einzelnen Bausteinen im Handlungsfeld Liegenschaften und Betrieb. Und diese Bausteine sind eben Abfall, Energie, Mobilität, THG-Bilanz, Wasser, Campusgestaltung und Beschaffung. In den Baustellen Beschaffung zum Beispiel schaue ich mir dann erstmal meinen Prozess an und identifiziere Handlungsmöglichkeiten, um eben bei der Beschaffung von Materialien, Produkten und Dienstleistungen umweltbezogene, soziale und ethische Aspekte als Entscheidungskriterien mit in diesen Prozess zu integrieren und am Ende dann nachhaltigkeitsorientiert zu beschaffen. Und am Beispiel von Papier zum Beispiel hieße das nicht nur zu schauen, wo bekomme ich jetzt das billigste Papier der besten Qualität her, sondern zuerst Kriterien einzuführen wie recycelt, recycelbar, vielleicht mit einem nachvollziehbaren Siegel wie dem blauen Engel, gekennzeichnet, chlorfrei. dann ein kurzer Transportweg etc. Und erst wenn ich dann alle Papiersorten sozusagen herausgefiltert habe, die diese Kriterien erfüllen, dann schaue ich drauf, welche davon die preiswerteste mit eben der besten Qualität ist. Und das beschaffe ich dann. Und jetzt habe ich einmalig, nachhaltiger als vorher, Papier beschafft. Aber die Bearbeitung meines Bausteins, die darf hier eben nicht enden, sondern jetzt geht es weiter und ich sehe mir die Schnittstellen an. Was kann ich tun, um nicht einmalig nachhaltiger als vorher Papier zu beschaffen, sondern wie kann ich den gesamten Prozess verändern, sodass nur noch Papier, das diese Kriterien erfüllt, beschafft wird? Und wie kann ich dann solche Kriterien vielleicht auch für andere Beschaffungen definieren und festlegen? Und das ist halt eine wundervolle Schnittstelle zur nachhaltigen Governance. Welche Prozesse können verändert werden, um den Papierverbrauch an meiner Einrichtung zu reduzieren, zum Beispiel, damit ich weniger Papier beschaffen muss? Auch wieder eine Schnittstelle zur Governance, aber auch zur Digitalisierung, zur Lehre, Forschung, zum Transfer. Ich frage mich, wer sind die Prozesseigner? Wird Papier zentral beschafft oder dezentral? Wie beschaffen Studierende ihr Papier? Wie kann ich die Akzeptanz für Recyclingpapier überhaupt oder auch für Papierverzicht bei den Hochschulmitgliedern steigern? Kann ich Kooperationspartner oder Gäste der Hochschule auf das Thema aufmerksam machen? Und so komme ich eben vom kleinen Blatt Papier zu dieser gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Und um mich aber nicht in diesem immer größer werden zu verlieren, gehe ich dann wieder zurück zu Beginn meines Bausteins und schaue mir dann den nächsten Prozess an, bearbeite so die einzelnen Bausteine und führe die am Ende zusammen, bis ich eben zu diesem nachhaltigen Hochschulbetrieb komme, der eben ein Teilaspekt von nachhaltig betriebenen Hochschulen ist.
Großartig, vielen Dank für dieses einmal rein und rauszoomen. Das finde ich immer extrem hilfreich, verschiedene Perspektiven und Ebenen einzunehmen. Und es ist eben schon angeklungen, was alles Positives und welche Möglichkeiten im nachhaltigen Hochschulbetrieb drinstecken. Ich möchte aber ganz besonders nochmal draufschauen und das mit der Frage, warum ist Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb so wichtig? Also warum sollte genau hier Nachhaltigkeit integriert werden?
Also hier geht es erstmal um die ja schon oft angeklungene gesellschaftliche Verantwortung der Hochschulen und wie ich finde auch um Glaubwürdigkeit. Also Hochschulen sollen eben nicht nur Impuls- und Ideengeber sein, nicht nur Technologien entwickeln und Methoden erforschen, sondern eben selbst eine Kultur der Nachhaltigkeit leben. Und unsere Studierenden, die sollen eben nicht nur Wissen und Erkenntnisse mitnehmen, sondern schon während des Studiums erfahren und erleben, wie Nachhaltigkeit in die gesamte Lebenswelt integriert werden kann. Und ja, wie so ein täglicher Schutz der Umwelt und auch ein sensibler Umgang mit Ressourcen, solidarisches soziales Miteinander, wie das eben in allen Bereichen funktionieren kann und ein besonders wichtiger Aspekt, wie ich finde, was eben die Studierenden auch selbst dazu beitragen können. Und eine Hochschule, die ihre eigenen betrieblichen Prozesse an Prinzipien der Nachhaltigkeit ausrichtet, die ist dann eben auch ein glaubwürdiger Partner für die Vermittlung von Wissen und Erkenntnissen und auch Strategien für ein nachhaltiges Denken und Handeln. Und Nachhaltigkeit sollte genau hier auch integriert werden, weil eben Hochschulen als große Player nicht nur gesellschaftliche Verantwortung, sondern natürlich auch einen großen Einfluss haben. Also man stellt sich mal vor, alle, ich glaube, es sind so 420, 30 Hochschulen deutschlandweit, die beschaffen alle nur noch Recyclingpapier. Punkt. Oder mehr in die Zukunft gedacht, die werden alle papierlos. Oder stellen die Anforderungen, Laborkittel, die müssen jetzt alle aus fairem Handel stammen, die wir hier beschaffen. Oder jede Hochschule legt eine Blühwiese an, 10 mal 10 Meter. Und dann kommen, wenn man das mal in so einem menschenrecht zugänglichen Größenmaß gesprochen, Fußballfelder um. Rechnet, dann werden da 6 Fußballfelder Blühwiese draus. Oder jede Hochschule gewinnt einen Teil ihrer Energie aus erneuerbaren Quellen, die an ihrem Standort irgendwie sinnvoll sind. Oder alle Hochschulen begrünen einen gewissen Prozentsatz ihrer Dächer, fangen Regenwasser auf, um in heißen Monaten Straßenbäume zu wässern, etc. Also das Potenzial ist einfach riesig und sollte halt unbedingt genutzt werden.
Und da haben wir in den letzten Jahren ja auch durchaus schon ein paar Veränderungen wahrgenommen. Zumindest kann ich sie wahrnehmen, wenn ich auf das Hochschulsystem blicke. Und was würdest du sagen, was hat sich verändert von einem, ich sag mal, ganz regulären, vielleicht nicht nachhaltigen Hochschulbetriebssystem hin zu jetzt einem nachhaltigeren Hochschulbetrieb. Was nimmst du da wahr?
Also ich kann mir diesen so richtig herkömmlichen, gar nicht nachhaltigen Hochschulbetrieb, das kann ich mir irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, weil ja schon durch so gesetzliche Anforderungen, unter anderem weiß ich zum Beispiel im Bereich Arbeitsschutz, wird ja gefordert, dass man sich mit Chemikalien und gefährlichen Gefahrstoffen auseinandersetzt. Und da ist ja auch immer irgendwie ein Umweltaspekt dabei. Deshalb ist es also schon immer gewesen. Deshalb glaube ich, so diese völlig gar nicht ökologisch oder nachhaltige Hochschule gab es, glaube ich, nie so ganz. Sind halt in vielen Prozessen, ist ja Nachhaltigkeit irgendwie schon drin. Man benennt die halt nur nicht so stark. Und was ich aber sagen würde, was sich verändert hat, ist auf jeden Fall, dass das Thema viel präsenter geworden ist. Die Anzahl der Hochschulen, die sich da auf den Weg machen, ist sprunghaft angestiegen, würde ich sagen. Dass auch das Wissen, also gerade von in meinem Bereich jetzt Hochschulbetrieb, von Prozesseignern, das Wissen um Nachhaltigkeitskriterien viel größer geworden ist, dass auf jeden Fall durch diese Vernetzung, die wir ja auch durch das Hochend-Projekt sehr vorangetrieben haben, viele Fallstricke, also besonders so in den Anfangszeiten, die können halt umgangen werden, weil die Erkenntnisse geteilt werden, auch die Fails, sage ich mal. Also die Good Practice, aber auch die, ja, die Fallstricke. Die Unterstützungsleistung dabei ist halt enorm gewachsen. Das heißt, ich weiß inzwischen zu jedem Thema, das auf meinen Tisch kommt, irgendeine Hochschule oder irgendeine Kontaktperson, die das Thema schon mal bearbeitet hat oder wo das besonders gut geklappt hat. Oder ja, wenn mir mal niemand einfällt, kann ich mich ja auch an die DG Hoch N einfach wenden und kann da fragen, gibt es Tipps für mich? Wer hat denn schon? Wo kann ich nachfragen? Und ich glaube, dieses sich gegenseitig unterstützen, miteinander arbeiten in dem Bereich, hat auf jeden Fall enorm zugenommen. Dann auf dem Feld so Treibhausgase, Klimaneutralität sind natürlich durch die Fördermöglichkeiten die Hochschulen sehr losgegangen. Da wurden eben viel Klimamanagerinnen eingestellt, eine ganze Reihe Hochschulen haben inzwischen eine Treibhausgasbilanz, ein Klimaschutzkonzept, sind in der Maßnahmenumsetzung angekommen und haben sich eben da auch wiederum vernetzt. Ne? Die Klimaschutzmanagerinnen, die sich dann wieder untereinander zu nur ihrem Klimathema sozusagen vernetzt haben, das ist super. Und ich konnte auch schon mehrere Hubs besuchen zum Thema nachhaltige Beschaffung zum Beispiel und merke auch da, wie das Thema Raum gewonnen hat und da Informationen geteilt werden. Und ich würde einfach behaupten, dass alle Hochschulen inzwischen so ihre Verantwortung, auch selbst einen nachhaltigen Betrieb haben zu müssen, vielleicht mal, das haben die Hochschulen verstanden. Und die stehen einfach nur an verschiedenen Punkten in der Umsetzung und können sich aber halt gegenseitig auf eine sehr befruchtende Art und Weise unterstützen.
Das ist schön zu hören, dass du das aus der Innenperspektive auch so wahrnimmst, dass sich das so verändert und geschiftet hat. Und du sagst es schon, viele Hochschulen haben das erkannt. Es gibt einen Bedarf, wir sehen eine Veränderung. Und dennoch kann ich aus meiner, ich sag mal, Metaperspektive wahrnehmen, dass es doch an vielen Hochschulen durchaus auch unterschiedlich läuft, einfach weil die Hochschulen sehr unterschiedlich doch auch sind, durch Lage, Größe etc. Natürlich hast du keinen Einblick in alle Hochschulen, das ist mir sehr bewusst. Trotzdem würde ich gerne einmal darauf schauen, was gibt es denn für Unterschiede jetzt zum Beispiel in Herausforderungen oder Möglichkeiten in kleinen und großen Hochschulen? Wie würdest du die Frage beantworten?
Ja. Also klar kann ich da ein bisschen nur mutmaßen, da ja so meine Laufbahn mich an unserer ja, kleinen Hochschule gehalten hat. Ich habe über die gute Vernetzung natürlich auch von größeren Einrichtungen einen Eindruck erhalten können. Und ich würde sagen, die Vorteile einer kleinen Hochschule liegen ganz klar in der Kürze der Wege. Also man läuft sich manchmal sogar mehrfach am Tag über den Weg, kann ganz schnell und unkompliziert Kleinigkeiten klären, besonders über die Grenzen von Abteilungen auch hinweg. Es ist enorm hilfreich, wenn man alle Ansprechpartnerinnen kennt und vielleicht auch schon mal gesehen hat. Selbst an unserer kleinen Hochschule, insbesondere haben wir ja diesen Doppelstandort, also wir sitzen ja mit einem Teil der Hochschule in Zittau, mit dem anderen in Görlitz, kenne ich natürlich auch nicht alle Hochschulmitglieder, merke aber, wie ungemein einfacher die Dinge werden, wenn man sich persönlich mal kennengelernt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau das auch ein Nachteil sein könnte. Also nehmen wir mal an, ich habe einen Prozesseigner an einer Schlüsselposition sitzen und der hat so gar kein Interesse an Nachhaltigkeit. Und dann habe ich an so einer kleinen Hochschule an genau dieser Stelle nur diese eine Person. Und dann wäre ich hier sicher ganz schnell total aufgeschmissen. Und an einer größeren Hochschule ließe sich dann vielleicht diese Positionen umgehen. Und das wäre dann hier schlecht möglich. Jetzt hatte ich glücklicherweise diesen Fall noch nie, aber da könnte ich mir vorstellen, hat man an einer größeren Hochschule die Möglichkeit, dann zu schauen, wo kann ich noch lang gehen, wenn es jetzt hier gerade mal nicht geht. Ich merke an unserer kleinen Hochschule schon, dass es an vielen Stellen so Doppelstrukturen gibt oder irgendwie Projekte, von denen man gar nicht so richtig mitbekommt, an anderen Stellen diesen Informationsfluss an großen Hochschulen umzusetzen, aufrechtzuerhalten, das stelle ich mir enorm herausfordernd vor, muss ich sagen. Und ja, auch durch so große Hochschulen hinweg dann was zu bewegen. Und oft wird ja dieses Bild vom großen Tankschiff verwendet. So einmal auf Kurs lässt man sich dann schwer davon abbringen oder es ist schwer, dann so einen Tanker zu wenden, heißt es dann. Und ich glaube aber, wenn ich auf Kurs bin, mit so einem Tanker auf einen Eisberg zuhalte, sag ich mal, da kann ich mich ja schlecht damit beschäftigen, wie schwierig und wie groß jetzt das Schiff und wie es jetzt wäre und welche Hürden und die ich so überwinden und was das kostet. Und ich würde halt meinen Tanker auf einen neuen Kurs bewegen, um eben nicht mit diesem Eisberg zu kollidieren. Deshalb finde ich das Argument der Größe, das macht sicher einen Unterschied, aber ich glaube fest daran, dass mit dem richtigen Willen auch so eine große Hochschule einen nachhaltigen Betrieb durchaus umsetzen kann. Und es gibt ja auch super Beispiele dafür, dass es geht. Aber die Unterschiede, das hast du eingangs schon gesagt, für, ich sag mal, so einen maßgeschneiderten Hochschulbetrieb, die liegen eben nicht nur in der Größe, sondern auch, ne, ist es eine private Hochschule oder eine staatliche? Das macht einen enormen Unterschied, ja, für, also die finanziellen Ressourcen, die so für Nachhaltigkeit zur Verfügung stehen. Oder verwaltet die Hochschule ihre Liegenschaften selbst? Oder sind die fremdverwaltet, wie bei uns in Sachsen? Das spielt auch eine große Rolle. So eine Fremdverwaltung, die kann auch Vor- und Nachteile mit sich bringen. Oder welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten in dem Bundesland? Ist die Hochschulleitung vom nachhaltigen Betrieb überzeugt? Sind die Hochschulmitglieder, sowohl die Mitarbeitenden als auch die Studierenden, sind die überzeugt, machen die mit? Welche Forschungsaktivitäten werden betrieben? Vielleicht habe ich besonders energieintensive Forschung oder ich benötige viel Wasser, es fallen große Mengen Abfall an. Sind dann die Lernenden daran interessiert, das zu verringern? Ja, all das. Also die Rahmenbedingungen, die sind so enorm individuell, dass aber eben jede Hochschule auch irgendwie in ihrem eigenen Rahmen, den, also wenn sie den dann mal rausgefunden hat, immer irgendwo anfangen kann, weil diese Hebel irgendwo anzusetzen gibt es immer.
Da docken wir doch direkt mal an. Und natürlich nehmen wir wahr, es gibt viele Hindernisse, es gibt viele Hürden. Du sagst aber auch, es gibt immer irgendeinen Weg, der funktioniert. Es gibt immer irgendeinen Ansatzpunkt und irgendeinen Hebel. Und da würde ich gerne einmal auf Good Practice Beispiele zu sprechen kommen. Wir reden absichtlich nicht von Best Practice, sondern wir sind ja alle auf dem Weg. Es ist ein Prozess, deswegen reden wir von Good Practice Beispielen. Kannst du uns da vielleicht ein paar Beispiele geben, entweder von deiner eigenen Hochschule oder auch von einer Hochschule, die du wahrgenommen hast innerhalb deines Netzwerkes? Was wären Good Practice Beispiele, die du weitergeben würdest an Hochschulen, die sich auch mit nachhaltigem Hochschulbetrieb auseinandersetzen.
Ja, also es gibt ja so viele Beispiele guter Praxis, von denen ich auch immer wieder lese, sei es irgendwie durch den Newsletter der DG Hochend zum Beispiel oder andere Infomails. Es gibt so tolle Good Practice-Sammlungen vom Netzwerk N zum Beispiel. Einen Haufen Anregungen kann man im Hochend-Wiki finden. Und ich würde total gerne eigentlich darauf verweisen, dass es das gibt, statt jetzt einzelne so zu nennen und andere wichtige zu vergessen. Deshalb würde ich eher dazu anregen, sich wirklich die Zeit zu nehmen, die zu investieren, diese Sammlungen mal zu durchstöbern und Inspirationen für die eigene Einrichtung zu bekommen. Das lohnt sich, glaube ich, definitiv. Und ja, wie gesagt, bei Fragen findet man ja auch immer Ansprechpartnerinnen und Unterstützung im Netzwerk. Und ich würde gerne von der eigenen Hochschule, das fand ich sehr schön, schon als Studierende, da ist mir mal aufgefallen, dass bei uns in den Kopierern, da lag halt Recyclingpapier drin. Und da habe ich mich mal kurz mit beschäftigt und habe dann eben rausgefunden, dass es recht früh an der Hochschule eine AG Umwelt gab und dann auch schon früh, also Ende 90er Jahre, Umweltmanagement eingeführt wurde an der HSZG. Und im Rahmen dieses Managements wurde einfach beschlossen, es wird nur noch Recyclingpapier beschafft. Und das wird bis heute umgesetzt. Und wir sind jetzt auch mittlerweile natürlich viel weiter im Prozess Papiervermeidung. Aber das fand ich eine gute Herangehensweise. Und das hat eben auch gemacht, dass wir zum Beispiel dann in nächsten Schritten einen Passus Umweltschutz in unserer Verfahrensordnung Beschaffung etablieren konnten, dass wir ja auch über diese Förderung eine Treibhausgasbilanz inzwischen erstellen konnten, ein Klimaschutzkonzept haben. Ja, und das alles so schön aufeinander aufbaut. Und richtig schön wird es dann, finde ich, wenn dann so Dinge passieren, von denen ich gar nichts mehr mitbekomme. Also wir haben zum Beispiel ein großes Forschungsprojekt bei uns. Landa, also grob gesagt, wird dort an Naturfasern geforscht. Und die haben zum Beispiel ein Lastenrad angeschafft. Die müssen immer so schwere Zylinder, also die wiegen ganz schön was, von einer Laborhalle in die andere transportieren, haben das immer mit dem Auto gemacht. Und das fanden die MitarbeiterInnen dort, die fanden das irgendwie doof. Und haben dann überlegt, wie kommt man an ein besseres Transportmittel, sind dann aufs Lastenrad gekommen. Und ja, eines Tages kam dann ein Kollege freudestrahlend mit diesem Lastenrad um die Ecke. Und ich muss mir jetzt nur noch einfallen lassen, wie ich das messbar in meinen Baustein nachhaltige Mobilität eintrage. Und sowas, das stimmt mich dann immer sehr froh, weil ich merke, das passiert so an allen Ecken in der Hochschule. Und ich glaube, wenn man da ist, also dort angekommen ist als Hochschule, dass das so von selber passiert überall und man es trotzdem irgendwo gebündelt hat. Ich glaube, das ist man ganz gut dabei.
Das klingt sehr schön. Und an der Stelle möchte ich noch einmal sagen, dass all die Sammlungen und Verzeichnisse, von denen du eben sprachst, dass wir die natürlich verlinken. Das heißt, alle Zuhörenden finden die entsprechenden Links in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Genau. Und damit möchte ich noch mal einmal anknüpfen auf ein Thema, was jetzt immer angeklungen ist, ohne dass wir es ganz explizit benannt haben. Und zwar würde ich gerne auf grundsätzliche Hemmnisse für einen nachhaltigen Hochschulbetrieb mit dir blicken. Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, was funktioniert gut. Und davor klang so unterschwellig immer mal an, da sind auch Dinge, die mal kleine Fallstricke sind, kleine oder größere Fallstricke. Und da hätte ich gerne deine Einschätzung. Was siehst du denn da als die grundsätzlichen Hemmnisse für nachhaltigen Hochschulbetrieb?
Also ich glaube, es ist einfacher, Hemmnisse auf eine konkrete Fragestellung zu ermitteln. Also es ist einfacher zum Beispiel zu gucken, was ist ein Hemmnis, zum Beispiel, wenn ich nachhaltig beschaffen will oder wenn ich nachhaltig Veranstaltungen durchführen will. Aber so ein ganz grundsätzliches Hemmnis könnte auf jeden Fall sein, die beschränkte Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeit von Hochschulen. gerade in Bezug auf die Bewirtschaftung der eigenen Gebäude. Das ist immer wieder Thema, merke ich auch in den Hubs. Das kommt wirklich immer wieder und das haben wir auch in den Leitfäden damals so aufgenommen und herausgefunden. Die Akzeptanz durch betroffene Personenkreise ist auf jeden Fall auch, also das ist beides sozusagen. Wenn die da ist, ist sie natürlich ein Treiber. Ist sie nicht da, ist das ein enorm großes Hemmnis. Dann begrenzte Ressourcen. Ist ja, habe ich ja schon gesagt, glaube ich, dass ja, also Ressourcen in Form von Personal, finanzielle Ressourcen und Zeit einfach da sein müssen. Und gerade in Bezug auf Hochschulen spielt auch eine große Rolle die Verweildauer der Mitarbeitenden und Studierenden an den Einrichtungen, weil so Nachhaltigkeitsinitiativen, auch betriebliche, oft von so einzelnen, intrinsisch motivierten Menschen ausgehen. Meistens so Mitarbeitende aus dem Mittelbau, die eben aufgrund dieser befristeten Arbeitsverhältnisse nur eine bestimmte Zeit dann an der Hochschule sind. Und mit deren Weggang werden dann oft auch Initiativen nicht weitergeführt. Und das Gleiche gilt dann eben auch für Initiativen von Studierenden, die dann ebenfalls nur so eine begrenzte Zeit laufen. Und diese Verstetigung der Initiativen, das ist oft eine Herausforderung. Ja, das, da habe ich persönlich auch noch keine so richtige Lösung für gefunden. Da werden einfach viele Dinge immer wieder und nochmal von vorne begonnen. Da hat man sehr schnell das Gefühl, sich im Kreis zu drehen. Aber manchmal hat man auch, wenn man dann so einen Kreisel gedreht hat, ohne es zu merken, eine Verbesserung drin. Deshalb ist das auch nicht immer schlecht. Also ich würde es nicht verallgemeinern, aber grundsätzlich ist diese Verweildauer, die begrenzte, eher ein Hemmnis, würde ich sagen.
Ja, das nehmen wir auch wahr, dass die Fluktuation durchaus, ich möchte nicht sagen, mehr Fluch als Segen ist, aber durchaus eine große Herausforderung ist. Das ist, um einmal aus unserer Perspektive zu sprechen, aus der DGHN-Perspektive auch einer unserer Motivatoren dafür, das DGHN-Wiki anzulegen, um dort eben immer und immer und immer wieder Ankerpunkte zu schaffen, Wissen anzulegen, um dort eben den Transfer über die Institutionen, aber auch über diese Fluktuationswellen hinüberzusetzen, um dort Anknüpfungspunkte zu geben. Du hast es eben schon gesagt, beziehungsweise das Wort ist eben schon gefallen. Und zwar, nachdem wir jetzt natürlich von der Metaebene aber einmal auf die Hemmnisse geschaut haben, möchte ich gerne auch noch einmal den Blick quasi in die andere Richtung lenken und einmal auf die stärksten Treiber zu blicken, weil das kam eben schon durch, Nachhaltigkeit oftmals auch ein sehr bewegtes und motiviertes Thema an der Stelle. Und da möchte ich gerne einmal mit dir draufblicken. Was sind denn deiner Einschätzung nach die stärksten Treiber für nachhaltigen Hochschulbetrieb?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schade finde, aber der größte Treiber scheint wirklich zu sein, dass wenn auf den ausführenden Stellen, also an so Schlüsselpositionen, Prozessverantwortliche sitzen, die Nachhaltigkeit wollen. Und natürlich auch, wenn eine Hochschulleitung einen nachhaltigen Betrieb will. Und dann, also ich glaube, das ist wirklich wichtig. Und ich finde das einerseits super, weil natürlich die Zahl der Menschen, die Nachhaltigkeit auch in ihr Arbeitsleben und in ihr Tun integrieren wollen, die wächst ja unaufhaltsam. Aber schade finde ich es eben, weil das dann so die Nachhaltigkeitsperformance einer Hochschule dann nicht so an den Potenzialen der Einrichtungen sich langhangelt und davon abhängt, sondern eben von diesen Einzelpersonen und deren Wissensstand, deren Kenntnis, deren Möglichkeiten und deren Willen. Und ich glaube, dass es schöner wäre, wenn man diese, also wir nennen das ja immer so bottom-up, ne? Wenn so einzelne Personen da so treiben, also selbst die Treiber sind eigentlich, deren intrinsische Motivation der Treiber ist, wenn das vielleicht irgendwie kombiniert ginge mit, dass man vielleicht doch die Anforderungen an Hochschulen, also top-down so definiert, dass diese Menschen auch unterstützt werden. Weil natürlich diese Menschen, auch wenn die auf zu viele Hürden stoßen, dann irgendwann auch aufgeben, möglicherweise. Oder ja, überfordert sind und dann vielleicht auch die Lust verlieren. Und das wäre total schön, wenn man die Rahmenbedingungen so hätte, ne, dass diese Menschen dann sich wiederfinden und gut aufgehoben fühlen und man dann sozusagen aus dieser Kombination top-down verordnet und bottom-up umgesetzt irgendwie. Ich glaube, diese Kombination ist eigentlich so der stärkste oder könnte der stärkste Treiber sein. Und ansonsten, was auch sehr gut wirkt, sind oft monetäre Ansätze. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel als Hochschulleitung die Möglichkeit habe, auszurufen, die Fakultät, die im nächsten Wintersemester die meiste Energie spart, die kriegt das Geld, was da gespart wird, obendrauf auf ihr Budget. Ich glaube, da entsteht ein guter Wettkampf ums Energiesparen. Und da findet man dann wahrscheinlich kein gekipptes Fenster mehr bei aufgedrehter Heizung. Aber die Möglichkeit haben halt viele Hochschulen ja gar nicht. Und die, aber wenn man die hat, glaube ich, ist das auch ein Treiber. Da kann man sehr schön ansetzen. Und ich glaube, ein sehr großer Treiber, und das haben wir jetzt schon mal ein paar Mal genannt, Vernetzung. Also je besser ich vernetzt bin, je mehr Vorbilder ich habe, positive wie negative Beispiele, in denen ich schauen kann, von denen ich lernen kann, ne, je mehr Fragen ich stellen und Lösungen ich auch so kollaborativ erarbeiten kann, desto erfolgreicher werde ich sein. Das zeigt einfach die Erfahrung. Also ich würde sagen, Vernetzung, großer Treiber.
Dann möchte ich noch einmal einen Punkt aufgreifen, der schwang eben so ein bisschen mit. Und am Anfang hast du auch schon davon gesprochen. Und zwar eine Schnittstelle des Themas nachhaltige Beschaffung. Und zwar ist es das Thema Governance. Wie würdest du sagen, hängen nachhaltige Beschaffung und Governance zusammen? Also ich glaube, es kam schon durch, sie hängen zusammen. Aber wie tun sie das und wie kann man damit umgehen, um vielleicht sogar einen langfristigen Vorteil für nachhaltige Beschaffung an Hochschulen umzusetzen?
Also ja, also dieses Governance-Verständnis, also da sprechen wir jetzt von Strukturen und Prozessen, deren Ausgestaltung dann eben nachhaltigkeitsorientiert ist, gleich mal. Und da würde ich dann sagen, eine nachhaltige Governance, die zieht automatisch eine nachhaltige Beschaffung auch nach sich. Weil wenn alle meine Strukturen und Prozesse in der Einrichtung nachhaltig gedacht sind, an den Prinzipien der Nachhaltigkeit ausgerichtet werden. Und hier bin ich eben bei dem Thema Nachhaltigkeit, das ist einfach ein Querschnittsthema, das in allen Bereichen der Hochschule vorkommt. Und wenn ich eben in jedem meiner Prozesse eine Nachhaltigkeitsdimension drin habe, dann ist ja auch mein Beschaffungsprozess von vornherein nachhaltig. Und also so rum würde ich sagen, hängt es direkt voneinander ab. Andersrum heißt das aber eben nicht automatisch, dass wenn, sage ich mal, meine Hochschule noch nicht so weit ist mit der nachhaltigen Governance, dort gerade erst am Anfang steht oder vielleicht noch gar nicht sich damit beschäftigt hat, dann kann ich ja aber trotzdem meinen Beschaffungsprozess nachhaltig gestalten. Also das geht ja auf jeden Fall. Und also sind wir dann wieder bei meinem Treiber, den ich vorhin genannt habe, dieses persönliche Interesse von Prozesseignern. Also es gilt ja nicht nur für die Beschaffung, sondern für alle anderen Prozesse auch, dass ich ja dort Nachhaltigkeit integrieren kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Governance einer Hochschule, also wenn die an den Prinzipien der Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, dann, also da hat man dann wirklich schon enorm viel gewonnen.
Da bleiben wir doch mal in der positiven Energie des Gewinnens und ich möchte gerne einmal ein weißes Blatt Papier vor dich legen und dich fragen, wenn wir Wünsch dir was spielen, was wäre ein Wunsch, der dir die Arbeit im nachhaltigen Hochschulbetrieb erleichtern würde oder die das ganze Thema in Gänze weiter voranbringen würde, wenn du dir etwas wünschen dürftest?
Also, wenn ich mir was wünschen darf, weil wir gerade beim Thema Beschaffung waren, für die Menschen, die beschaffen an unserer Hochschule. Ich glaube, die hätten es viel, viel leichter, wenn die gar keine Produkte hätten, die sie beschaffen können, die nicht nachhaltig sind. Also mein großer, großer Wunsch ist, aber das ist jetzt nicht unbedingt hochschulspezifisch, sondern mehr so global, wäre natürlich, dass ich diese Kriterien selbst gar nicht mehr aufstellen muss, von denen ich zu Beginn gesprochen habe, sondern dass selbstverständlich alles, was ich so beschaffen kann, diese Kriterien schon überhaupt erfüllt und mein Prozess dann sowieso nur noch nachhaltige Ergebnisse ausspucken könnte am Ende. Das wäre so mein ganz großer Wunsch. Ansonsten, wenn ich mal ein bisschen näher am Jetzt dran bleibe, würde ich auf jeden Fall sagen, verbesserte Rahmenbedingungen. Ich glaube, dass sehr unterschätzt wird, wie aufwendig und auch kraft- und energiezehrend es ist, für Menschen nebenbei motiviert, Nachhaltigkeit an Hochschulen umzusetzen. Und ich persönlich befinde mich ja in der fantastischen Position, eine Stelle zu haben. Also meine Aufgabe ist es ja, explizit mich damit zu beschäftigen. Und ich habe eben eine halbe Stelle Zeit, mich mit Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb zu beschäftigen oder überhaupt an unserer Hochschule zu beschäftigen. Und ich würde mir wünschen, dass alle Hochschulen das hätten, so eine Ressource, am liebsten so ein Dreierteam, wo man das auch an den, ich sag mal, richtigen Stellen angesiedelt hat, ne? Dass so ein Nachhaltigkeitsbüro eine Schnittstelle hat zum Rektorat, also zur Führung, dort in den Stabsstellen aktiv ist, dass es eine Stelle gibt, die mehr in der Verwaltung, also in den betrieblichen Prozessen ist, dass es einen Menschen gibt, der die ganze Vernetzung organisiert und man dann als Team im günstigsten Fall noch ein Management einführen kann und dann wirklich so gesamtinstitutionell agieren kann. Und ja, also ich glaube, so würde einfach so viel werden. Und dadurch, dass wir so sehr angewiesen sind auf eben diese intrinsisch motivierten Einzelpersonen, die vielleicht auch einfach schnell ausbrennen, viel auf Hürden treffen, die Strukturen irgendwie alle noch nicht so sind. Und also ich würde mir mehr Ressourcen, mehr Zeit und verbesserte Rahmenbedingungen wünschen.
Das klingt nach einem schönen Wunsch. Und damit lass uns einmal den Blick an den Horizont richten. Und ich bin neugierig auf eine erste Einschätzung deinerseits. Was meinst du, wenn wir an den Horizont blicken, was wird sich in den nächsten Jahren im Bereich nachhaltiger Hochschulbetrieb verändern?
Also ich kann natürlich auch nur mutmaßen, aber ich glaube, auf jeden Fall werden noch mehr Hochschulen sich mit dem Thema Klima befassen. Es wird noch mehr Konzepte geben, die sich wirklich auf Treibhausgasbilanzen stützen. Also nicht so das, was ich immer Insellösungen nenne, so einzelne hochschulspezifisch irgendwie, wo packen wir an, was auch gut ist. Ne? Also besser irgendwo anfangen als gar nicht. Aber trotzdem wird es mehr dieser wirklich gesamtinstitutionellen Konzepte, die auch wirklich auf einer Datenbasis fußen, geben. Ich glaube, das hat viele Vorteile, so an die Sache ranzugehen. Ich denke, es werden noch mehr Fallstricke sichtbar und noch mehr Lösungen gefunden für Fragen, die wir uns gerade stellen in Bezug auf Mobilität, Dienstreisen, ja, Energie, Wärme. Also da werden ja Ideen weiterentwickelt und ich glaube, da werden sehr gute auch dabei sein. Vielleicht lassen wir weg, was nicht so gut funktioniert, weil wir viel lernen voneinander, immer noch dank der super Vernetzung. Und was ich denke, dass sich die Anforderungen an die Berichterstattung ändern werden oder sich ja jetzt gerade schon ändern. Und man ja merkt, also überhaupt, dass so gesetzliche Anforderungen sich ändern. Sächsisches Hochschulgesetz fordert jetzt, ein Prorektor, eine Prorektorin muss sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen. Neue Anforderungen. Und genauso wird es mit der Berichterstattung auch sein, denke ich. Und das sollten Hochschulen auf dem Schirm haben und sich darauf vorbereiten, denn da sollte ja, wenn es dann soweit ist, möglichst auch was da sein, was man dann berichten kann. Das ja, würde ich den Hochschulen nahelegen, sich damit alsbald auseinanderzusetzen.
Danke für deine Einschätzung. Und dann noch die final letzte Frage. Da kommen wir leider schon zum Abschluss, auch wenn wir das Gespräch noch weiterführen könnten, da bin ich ganz sicher. Aber wenn du mir als zuhörender Person eine Sache aus dieser Folge gerne mitgeben würdest, in den Alltag, in den Arbeitsalltag, was würdest du mir mitgeben?
Also auf jeden Fall, wenn es um betriebliche Nachhaltigkeit geht, glaube ich, ist es gut, sich zu fokussieren. Also zu entscheiden, was genau für ein Thema adressiere ich gerade, welche Grenzen ziehe ich auch links und rechts, damit ich mich nicht verzettele und so im großen Ganzen verliere. Und wirklich erstmal zu gucken, wo sind ich nenne die gerne Low-Hanging Fruits, also was kann ich schnell gut umsetzen und dann später erst zu gucken, wo sind die Schnittstellen, wie kann ich größer werden. Aber erstmal irgendwo wirklich sich zu fokussieren und dort anzufangen. Ich glaube, also ja, das halte ich für wichtig. Und ansonsten würde ich immer gerne mitgeben, wenn man mal irgendwie an irgendeiner Stelle scheitert oder nicht weiterkommt, dass man die Freude nicht verliert und Möglichkeitsfenster nutzt. Das ist eben nicht immer die richtige Zeit für eine bestimmte Initiative. Und ich glaube, es ist schlau, die dann einfach in die Schublade zu legen und ein anderes Mal wieder zu zücken und sich aber auf gar keinen Fall entmutigen zu lassen. Das würde ich gerne mitgeben.
Vielen lieben Dank. Danke für das Gespräch. Danke für deine Einblicke und danke für den Mut, den wir jetzt so hier miteinander gerade mal durch den Podcast transportieren können. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen lieben Dank.
Dann an dieser Stelle noch auch ein Dankeschön fürs Zuhören. Alle Links, von denen wir so gesprochen haben oder all die Themen, die wir angesprochen haben, sind wie gesagt natürlich in der Beschreibung verlinkt. Klicken Sie da gerne drauf. Besuchen Sie das DGHochN-Wiki. Klicken Sie sich dort durch die Leitfäden und entsprechenden Fachseiten. Und an dieser Stelle kann ich noch sagen, es freut mich, jetzt schon zu wissen, dass die nächste Podcast-Folge bereits unterwegs zu Ihnen ist. Und ich schließe mit, hören wir mal, was wirkt.